Herzlich willkommen
zu SJG Laut,
dem Podcast der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft
mit Miriam und Tim,
alle zwei Wochen auf allen bekannten Kanälen.
Und jetzt geht's los.
Und haben heute unseren Gast dabei, Markus Weber. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo in die Runde.
Schön, dass du da bist.
Gerne.
Du bist anders als wir beide, bist du mit dem Fahrrad gekommen. Wie kommt's? Also wir sind mit dem Auto gekommen, du bist mit dem Fahrrad gekommen. Wie kommt's?
Der Tag war stressig und das brauchen wir als Ausgleich, finde ich. Also das war ganz gut zu sehen vom Puls. Die erste Viertelstunde war eine Katastrophe. Da habe ich gedacht, ich müsste mich kurz übergeben, weil es einfach zu viel heute war. Und dann ist es schön, wie schön sich der Körper runterreguliert und wieder in Gleichklang kommt. Ich denke, das ist so eine Grundlage des Sportes, ins Gleichgewicht wieder zu kommen. Und hier angekommen war ich dann recht entspannt und wieder, mir war gar nicht mal schlecht.
Siehst du, über die 15 Minuten müssen wir erstmal raus.
Genau.
Das ist es.
Das ist, glaube ich, mein Problem und vielleicht das auch von dem Miriam, wenn ich das
sage. Aber das war auffällig heute. Also das war heute ein bisschen stressig, weil wir auch mit dem Sportler was vorbereiten für Donnerstag in eine Sendung. Und dann war die erste Viertelstunde dementsprechend auch der Sport. War ein bisschen der Körper gestresst und dann kam aber ein Rhythmus. Und das ist gut, dieser Rhythmus.
Wir sind ja gleich ins Thema jetzt eingestiegen, weil du stehst für mich sozusagen auch in der Jugendhausgesellschaft für Erlebnispädagogik, weil du einfach auch ein Projekt als Projektverantwortlicher von der Jugendhausgesellschaft bist du ja dafür zuständig für Move and Do. Wie bist du dazu gekommen und was machst du da?
Das sind viele Fragen auf einmal. Versuchen wir es mal abzuarbeiten. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, gehen wir es mal chronologisch ab. Gekommen bin ich dazu 2005 mit meiner Diplomarbeit. War das ja damals noch gewesen. Also noch auf Diplom studiert bei einer dualen Hochschule hier in Stuttgart. Und da sind wir der Idee nachgegangen, da ich ja mein duales Studium bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft gemacht habe, können wir das Thema Erlebnispädagogik so ähnlich spielen wie die Mobifanten, die wir schon damals hatten. Also schaffen wir was Mobiles hinzubekommen, wo wir im Stadtteil unterwegs sind mit dem Thema Erlebnispädagogik. Und ich hatte davor schon reingeschnuppert, weil es damals schon, fand ich sehr vorreitermäßig, 2005 so Praktikanteneinführungen gab bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, damals noch Stuttgarter Jugendhaus e.V., wo die Praktikanten einmal das Thema Erlebnispädagogik kennenlernen sollten und wo es aber schon darum ging, dass wir Praktikanten zueinander finden. Also die damaligen Praktikanten der Jugendhausgesellschaft, da waren die dualen Hochschulstudenten drin, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Da habe ich mich dem Thema angenommen und dann 2005 einfach eine Befragung gemacht. In Stuttgart können sich denn Schulen vorstellen, von so einem Mobil, wie die Mobifanten, regelmäßig angefahren werden und dann solche soziale Kompetenztraining, wie wir es ja heute nennen, solche Prozesstraining direkt an der Schule zu machen.
Und das ist dann auch, die Ergebnisse sind in deine Diplomarbeit dann auch
eingeflossen? Genau, die Befragungen sind in die Diplomarbeit eingeflossen. Es ging überhaupt hauptsächlich nach einer Bedarfsanalyse, weil ja da schon im Raum stand, man will ein Fahrzeug anschaffen, man will eine Stelle konzipieren, was ja natürlich mit Geld verbunden ist. Und da wollte man sich sicher sein, wenn man Gelder akquiriert, dass es auch gebraucht wird. Und deswegen waren damals, weiß ich noch, 136 Schulen, das sind ja mittlerweile deutlich weniger durch die Zusammenlegungen und Veränderungen einfach in den Schulprofilen und in der Schullandschaft geworden. Aber es waren 136 Fragebögen. Die wir damals gemacht haben. Das ist so, wie ich chronologisch jetzt zur Jugendhausgesellschaft und auch zu dem Thema Erlebnispädagogik gekommen bin. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass jeder, der als Erlebnispädagoge arbeitet, ich glaube, das würden die Kollegen auch so unterschreiben, selbst Erlebnisse vorher hatte. Also man muss selbst erfahren haben, wie gut man durch Erlebnissen, durch Naturverbundenheit, durch draußen sich bewegen, das ist ja so eine Kombination, so eine Symbose, also man ist draußen, man bewegt sich, das ist immer wieder beim Rhythmus, der Rhythmus der Natur. Dann aber gemeinsam, nicht alleine, sondern im Team und dann Aufgaben, das ist so ein Prozess. Und wenn man, glaubt, einmal das durchlaufen ist und die positive Erkenntnisse für sich gezogen hat, dann kriegt man auch Lust drauf, das weiterzugeben. Ne? Wir haben ja auch einen bei uns seit 2007 ist er dabei, Philipp Schaub, der war ja bei uns sozusagen Schüler und ist heute unser Ehrenamtlicher, der bei uns arbeitet. Der hat es ja auch schön beschrieben, dass das, was er erfahren hat, bei uns irgendwann weitergeben wollte. Das ist dieses Erfahren, Erleben, was man selbst erlebt hat, dann einen motiviert, dann das weiterzugeben. So ist so, glaube ich, die Motivation, die Geschichte auch zur Erlebnispädagogik, wie ich dazu gekommen bin. Aber viel geht über Bewegen, ne? Also das Spannende ist, wenn man ja auch diese Prozesse an Schulen so hat, wenn man die Schüler sieht, wie sie in ihren Stühlen sitzen und Denkblockaden haben. Und wenn man dann rausgeht, wenn sie sich mal bewegt haben, nach einer halben Stunde, wenn wir Aufgaben zusammen gemacht haben, wie danach einfach die anders denken, anders reden, wo man solche Blockaden auch löst. Das ist das Spannende an dem Job.
Heißt also, Move and Do ist ein Projekt?
Ein Programm mittlerweile. Wir sind gestartet als Projekt, tatsächlich, ja, weil wir eine Förderung für 3 Jahre hatten damals, von 2006 bis 2009. Und so ist ja so eine Definition, man sagt ja 3-Jahres-Projekt. Ja. Und irgendwann haben wir das Glück gehabt, dass wir immer weiter finanziert worden sind oder immer wieder Gelder akquiriert haben oder die glückliche Lage haben, dass natürlich auch ein großer Teil der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft übernimmt. Von dieser Förderung, dass wir halt uns umbenannt haben in Programm, ja, weil es einfach dann irgendwann nach so vielen Jahren einfach nochmal als Projekt zu zählen war, was uns ja auch super positiv stimmt. Also,
und dann ist da ein Bedarf und dann springt ihr rein. Heißt, ihr entwickelt ein Programm und dann bietet ihr das an oder kommt jemand auf euch zu oder wie?
Ich würde das immer als Netzwerken sehen. Ja, das ist ja ein Teil auch des Erleben und des Teams. Also das, was wir eigentlich lernen, ich finde, das müssen wir auch selbst spielen. Auch wir sind ja alleine, haben wir begrenzte Möglichkeiten. Und das Entscheidende ist, dass wir einfach mit den Schulsozialarbeitern, natürlich hauptsächlich von der Jugendhausgesellschaft, haben ja mittlerweile 40, aber auch sind wir immer offen, haben auch gute Kontakte zu den Schulsozialarbeitern von der EVA und von der Caritas, weil wir einfach mit den Schulen zu tun haben, wo die tätig sind. Und dann wird halt so ein Netzwerk draus und dann erkennen die Personen vor Ort einen Bedarf, dass es vielleicht Schwierigkeiten mit Schulklassen gibt oder dass es als Unterstützung, es gibt ja verschiedene Ansätze. Man muss ja nicht erst einmal kommen, wenn es Probleme gibt. Man kann ja auch präventiv arbeiten und sagen, wir wollen eine gute Gemeinschaft, damit wir besser durch die Schule kommen. Und dann ist es zum Schluss einfach so, dass wir angefragt werden, weil wir bekannt sind oder über die Jahre sich das so durch Mundpropaganda, also wir haben eigentlich nie wirklich Werbung gemacht. Okay. Das ist so wirklich eine Mundpropagandasache oder dass man einfach mit vielen Kollegen sich was vornimmt. Die rufen schon Ende des Schuljahres an, also sagen wir, sie würden jetzt sich im Sommer schon melden fürs nächste Schuljahr. Dass man das auch mittlerweile schon plant. Das ist nicht so, jetzt brennt's, kommt bitte, sondern das ist meistens schon von langer Hand geplant. Sehr viel 5. Klasse, weil die das nehmen als Übergang dann, wenn die sich neu finden, Findungsprozesse haben in der 5. Klasse. Das machen wir auch gerne, weil wir das auch für echt sinnvoll halten, die das so ein bisschen einzuschwören als Gemeinschaft. Genau.
Was heißt eigentlich wir in dem Zusammenhang?
Wir heißt, es ist ja einerseits eine Kooperation, Move and Do, eine Kooperation zwischen der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und dem Sportkreis Stuttgart. Und wir heißt dann natürlich auch Person Laura Hübsch, die beim Sportkreis Stuttgart ist und meine Person, die bei der Jugendhausgesellschaft angestellt ist. Wir heißt die Partner, die Netzwerke, die Schulen, die Kooperationen. Also wir sprechen ganz offensichtlich von wir. Also wenn wir ein Projekt machen, nehmen wir jetzt mal den Donnerstag, wo wir wieder an der Pestalozzi-Schule sind, dann haben wir jetzt Absprachen mit der Lehrerin gemacht, dann haben meine Kollegin und ich mit ihr abgesprochen, wir machen das gemeinsam, also auch mit dem Lehrer zusammen. Also es ist schwierig, einen Lehrer außen vor zu lassen, der seine Schulklasse jeden Tag hat, der eigentlich die besten und meisten Erfahrungen von seinen Schülern haben. Also das ist wichtig, dass man sich da im Vorfeld austauscht und dann auch gemeinsam ein Ziel entwickelt, wohin die Klasse will. Und bei dem Zielprozess ist dann auch sind auch die Schüler dabei. Also bringt ja nichts, wenn der Lehrer sich was vornimmt und wir uns was vornehmen, aber die Schüler überhaupt gar keine Lust drauf haben. Also deswegen schon auch wir, also von der Kooperation bis hin zum Durchführen des Projektes dann auch. Das ist dann wieder Projekt. Ne? Wir sind ein Programm, aber wir führen dann Projekte durch, weil wir machen keine Einmalveranstaltungen. Also es geht über das ganze Schuljahr. Es sind Schulprojekte dann schon.
Und speziell für Schulen, Schulklassen. Also wir jetzt vom Büro könnten euch nicht anfragen und sagen, hey, können wir da was schaffen?
Könntet ihr schon. Fände ich auch total spannend. Natürlich könnte das, also die Möglichkeit besteht ja schon. Was wir oft machen, wir haben ja verschiedene Bausteine, wir haben ja auch zum Beispiel den Baustein Firmen-Event hoch 3, wo es die Möglichkeit besteht, dass Schüler und Menschen dann schon aus dem gehobenen Management von verschiedenen Stuttgarter Firmen, hatten wir da schon gehabt, aufeinandertreffen, um vielleicht auch die verschiedenen Bereiche mal kennenzulernen. Also für die älteren Schüler mal das Berufsleben kennenzulernen, aber auch für die im Berufsleben stehen, vielleicht einfach die Sorgen, die Nöten, die Schwierigkeiten, die Schüler gerade haben, vielleicht im Übergang zum Schulbereich zu sein. Und dann darüber hinaus, dass wenn, das sind einmal diese Begegnungen, hoch drei deswegen, dass das sozusagen wie ein soziales Investor-Firma ist, die vergüten das dann meistens so einen Tag, wenn wir den miteinander machen, und den investieren wir aber wieder in Schulprojekte. Das wissen die Firmen dann vorher auch, dass sie das ganz normal buchen. Wir machen das mit ihren Mitarbeitern, dazu kommen Schüler dazu. Und, aber das, was übrig bleibt von dieser Veranstaltung, das geht dann wieder in Projekte rein. Deswegen, das machen wir auch. Also das ist ja auch ganz spannend.
Also könnten wir euch auch buchen?
Die Geschäftsstelle kann uns natürlich sagen, also fände ich total super.
Was würdest du uns denn dann anbieten für ein Programm?
Das müssten wir dann mit dem Ansprechpartner ausmachen, was der Ansprechpartner mir mitteilt. Das ist die Frage, was braucht ihr? Ja. Das ist die eine Ansatzmöglichkeit. Die andere Ansatzmöglichkeit, das ist ja das Schöne in diesen Teamaufgaben, man macht einfach was und dann zeigt sich oftmals auch das, was vielleicht zu tun ist in Zukunft. Ja. Das ist ja das, was wir den Schulen auch sagen, wir sind so Sichtbarmacher. Also wir zeigen durch diese Aufgaben einfach, deswegen gehen Lehrer sehr gerne in die Beobachterfunktion, weil sie dann feststellen oder sehen, wo hakt es denn eigentlich gerade.
Müssen die Lehrer denn dabei sein die ganze Zeit bei den Programmen?
Ja, das ist Voraussetzung.
Und warum? Also manchmal ist es ja auch so, dass Lehrer sich dann gerne einfach auch zurückziehen. Und
also jetzt müssen wir definieren, was dabei sein heißt. Also dabei sein heißt auf jeden Fall, sie müssen zuschauen, weil wir einfach wollen, dass sie diesen Prozess mitkriegen, was passiert in dieser Schulklasse, damit sie einfach auch damit später weiterarbeiten können, was sie für Erkenntnisse daraus haben. Und wir laden oft dazu auch einen teilzunehmen, weil sie sind ein Teil des Teams. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir vielleicht von vornherein aus unserem Arbeitsfeld, aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit einfach oder aus der Schulsozialarbeit sehen, dass wir ein Teil des Systems sind. Ja. Aber ich muss es auch positiv sagen, ich würde sagen, die letzten 5, 6 Jahre sehen das auch immer mehr Lehrer so. Ja, das alte Bild war so gewesen, ich bin der Lehrer, das sind die Schüler. Und es ist irgendwie getrennt voneinander. Aber ich glaube, das Bild hat sich auch zum Positiven gewandelt. Ich glaube, immer mehr hat man die Sichtweise, dass man Teil der Gruppe ist und dass man Einfluss hat und dass das natürlich Resonanzen hat, wie reagiere ich, wie reagieren die Schüler wieder auf mich. Und deswegen bin ich auch immer ein Freund, dass sie Aufgaben mitmachen. Viele Schüler freuen sich auch total darüber, ja, weil sie dann auch merken, das ist ein Teil des Teams. Wir machen das Schuljahr miteinander. Ja. Nicht er macht seins und wir machen seins. Und das ist so, dass die Erkenntnis über die Jahre, wenn die ein sehr gutes Verhältnis haben, was sie auch durchs Schuljahr gut bringt, dann machen die das miteinander. Und dann sagt der Lehrer, wenn ich ihn frage, natürlich gehe ich mit aufs Floß. Wieso, ne?
Also, das wollte ich jetzt gerade fragen. Sag mal ein konkretes Beispiel, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was heißt das. Also geht ihr Kanu fahren oder macht ihr Spiele im Kreis oder ist das so wie Bundesjugendspiele oder ich habe gar kein Bild vor Augen.
Dadurch, dass es ein Prozess ist, starten wir ganz normal mit Kennenlernen und diesen Teamaufgaben in der Schule. Deswegen haben wir damals auch dieses Mobil so entwickelt von der Idee her, dass wir an die Schule fahren. Aber dann geht es dann weiter. Also ich verdiene mir das ein Stück weit, das ist zwar nicht so kommuniziert, aber umso besser Prozesse laufen, umso mehr Möglichkeiten habe ich später. Ne? Also wenn ich eine Schulklasse habe, die vielleicht einen sehr stressigen Umgang miteinander hat, wo es mit Regeln schwierig ist, soll die vielleicht nicht Bogenschießen gehen, das könnte vielleicht einfach schief gehen.
Ins Auge gehen.
Könnte ins Auge gehen, tatsächlich, ja. Also das hatten wir auch einmal, die habe ich einmal gehabt, wo ich einen raussetzen musste, weil ich kein gutes Gefühl hatte, dass er einfach auch verzieht und ich nicht einschätzen kann, mit Absicht oder nicht mit Absicht, ja. Aber umso mehr natürlich ich dort als Gruppe positiv agiere, umso mehr Möglichkeiten erarbeite ich mir als Team auch später zu tun. Ja. Das ist, wie achtsam gehe ich miteinander um, dann kann ich auch mit dem Wald Mountainbiken gehen, weil das ist mit Abstand 2 Meter und mit dem Wurzelwerk, da brauche ich sehr gute Aufmerksamkeit, sehr viel Rücksichtnahme im Team da zu fahren. Und in die Höhle geht immer, sage ich, das ist so tatsächlich ein Angebot, wo man sagen kann, das sind jetzt so viele Gefahren nicht, weil wir jetzt natürlich keine hochgefährliche Höhle machen. Aber die anderen Sachen, Hochseilgarten, ist es schon wesentlich, wie sicher ich, wie viel Verantwortung kann ich übertragen, gehe ich an Kletterfelsen. Aber daraufhin arbeiten wir hin und das ist ja auch mal so verschiedene Möglichkeiten, die Schüler darauf hinzuweisen. Wollt ihr das wirklich zum Schluss machen, dann sollten wir einfach noch hier an 2, 3 Themen arbeiten, damit das klappt. Der Wunsch ist schon von allen dann auch mal rauszugehen aus der Schule. Und so hart wie Corona ist, also der Wunsch ist gerade sehr groß. Ja. Also ich denke, so hatten wir es letztes Jahr, da sind wir ja zum Schuljahresende doch wieder ganz gut ins Arbeiten ein bisschen gekommen. Der Wunsch war riesig, rauszugehen. Ich glaube, die hätten alles dafür getan, sich zusammengerissen, dass man doch irgendwo mal Kanu fahren gehen kann oder klettern gehen kann.
Das glaube ich. Sogar ich würde jetzt klettern gehen.
Was ist denn dein Lieblingsort? Also gehst du gerne in Höhlen? Bist du gerne auf dem Wasser? Bist du gerne im Wald? Oder was ist? Oder machst du eine Bergtour? Oder was ist so dein Element oder dein Lieblingsort?
Also mein Lieblingssport ist tatsächlich das Mountainbiken, weil ich damit groß geworden bin oder auch einen Freundeskreis hatte, wo ich das schon immer gemacht habe. Das war jetzt seit meinem 14. Lebensjahr, das sind dann jetzt auch schon ein paar Jahre, wo ich das betreibe. Und wir haben ja einen Botschafter noch, den Manuel Fumic, der ja auch Profi ist im Mountainbike. Der hat das mal so schön gesagt, er hat als Jugendliche erfahren, dass man damit seine Kreise größer ziehen kann, also diese Eigenständigkeit vorm Führerschein, man kann überall hinfahren mit. So ist er irgendwie auch zum Radfahren gekommen und so habe ich das auch gesehen. Man konnte erkunden, man konnte entdecken, man konnte von zu Hause relativ doch weit weg. Man musste keinen groß fragen, ob einen irgendwo hingebracht wird. Das war so, glaube ich, wie ich zum Radfahren gekommen bin und dann auch irgendwie das Bedürfnis, da an die körperlichen Grenzen zu gehen. Das ist, glaube ich, der Reiz von vielen, die Sport machen. Und dann in der Kombination die Berge. Also der Blick von oben, das ist schon spannend, finde ich. Oder ich bin ein unwahrscheinlicher Bergauffahrer. Also umso höher.
Bergauffahrer.
Ich liebe das, an die Grenze zu gehen, auch vom Puls und so.
Und wenn man dann so im Schritttempo, wenn man im Schritttempo den Berg hochfährt.
Im Schritttempo den Berg oben hochfährt und dann den Blick von oben hat. Ja, also wenn man oben angekommen ist am Kreuz und dann von oben sieht und dann ist die Belohnung tatsächlich die Abfahrt.
Ich bin auch gerne ein Bergauffahrer mit dem Auto, glaube ich.
In der Gondel, oder?
Oder in der Gondel. Oder
das Spannende Auffahrer. Ist, weil mein Lieblingsgebiet ist tatsächlich das Montafon, da bin ich relativ oft in Österreich und da kriegst du ja mittlerweile schon so die Einheimischen klatschen, die ja neben am Straßenrand, wenn du das ohne E-Bike machst. Ja? Es war letzten Sommer total extrem, die haben dreimal immer auf meinem Rad geguckt, ey, ohne Motor gibt es das überhaupt noch? Ja, stimmt. Und das war aber tatsächlich für mich eine Motivation gewesen und dann die Abfahrt, also das ist einfach grandios und ich habe beides schon gehabt. Ich habe mir dort unten auch, weil wir dort gute Freunde haben, mit dem E-Bike ausgeliehen. Das ist ein anderes Gefühl. Also die Belohnung ist eine andere, ob ich bergab fahre und habe es körperlich selbst geschafft oder ich fahre bergab und ich habe es mit dem Motor gefahren.
Es fühlt sich bestimmt mega an, aber man muss es halt machen.
Ja, das hat, aber das ist ja ganz klar, das ist ja mit der Ausschüttung von Hormonen, das ist, was passiert, das ist ja die körperliche Erschöpfung, die dahinter steht. Das, an den Bereich zu gehen, der Puls reguliert sich dann, du wirst ja total ruhig nach so einem, wenn du hochgefahren bist, das ist ja das andere, du musst ja den richtigen Moment finden, um wieder bergab zu fahren, weil sonst wirst du einfach müde. Ja.
Ja, weil du wann fährst, ist der richtige Moment?
Der richtige Moment runterzufahren, sodass die Beine nicht anfangen zu schlackern, sonst hast du verpasst. Das ging mir letztes Jahr so.
Wenn du schlackerst, fährst du dann unsicher?
Dann fährst du unsicher, ganz einfach. Wenn du über 2000 Meter fährst, hast du sehr grobe Schotterwege oder Gröllwege, dann musst du schon sehr konzentriert sein. Und wenn du einen Moment so lang wartest, das habe ich tatsächlich, weil es einfach schön war dort oben, und dann einfach die Müdigkeit kommt, dann kannst du auch manchmal... Muss gucken, dass du den Berg runterkommst. Und dann kein Handynetz hast und so, das sind wir alle nochmal gewohnt. Und dann
machst du diese Touren auch mit den Jugendlichen und mit den Schülern?
Ja.
Den Schülerinnen?
Haben wir heute Morgen gerade gesprochen, dass es so sehr fehlt, weil wir mit dem Timo Bracht momentan so ein Programm machen für Schüler und der ja auch aus dem Leistungssport, aus dem Triathlon kam und der macht zurzeit was mit Schülern, der kommt aus der Heidelberger Ecke, da gibt es den Neckartalweg, glaube ich. Der geht 126 Kilometer und das machen Schüler dort. Mhm. Und die machen das über 4-5 Tage, das macht die Schule als Projekt. Mhm. Und wir machen das Pendant dazu, wir gehen ins Allgäu immer für 3 Tage, machen wir eine Hüttentour übers Nebelhorn. Und das sind so 2 Komponenten. Einmal frei von jedem Medialen drumherum. Also ich habe keine Telefonanrufe, ich habe kein Internet, ich habe einfach nichts. Die Schüler geben auch das komplett ab. Und dann aber auch wieder das Thema, an die körperliche Grenze zu kommen, erschöpft sein. Das kennen unsere Jugendlichen. Also diese Körpererfahrung, weil sie ja meistens einfach zur Bahn gehen, mit der Bahn irgendwo hinfahren oder zu Hause einfach mittlerweile 3-4 Stunden auf dem Sofa, auf dem Bett verbringen mit ihrem Handy in der Hand. Das ist ja kaum Bewegung, die kommen ja dann gar nicht mal an diese Grenze. Mhm. Ja. Und diese Kombination ist unwahrscheinlich, wenn wir heute nochmal gesagt haben, ist erstaunlich, der erste halbe Tag ist total hektisch, weil total die Aufregung ist. Was passiert eigentlich? Ich habe kein Telefon, ich würde jetzt normalerweise irgendwie Instagram, WhatsApp und mich irgendwie kommunizieren, das fällt schon mal weg, ist so ein bisschen wie eine Sucht, wo ich denke, oh, was mache ich jetzt stattdessen eigentlich? Und dann kommt die körperliche Anstrengung, weil man die erste Tour läuft so ein bisschen flach ins Tal rein und dann geht es aber gleich zum Schluss zur ersten Hütte einen Anstieg hoch und dann fängt das von Stunde zu Stunde immer ruhiger zu werden. Immer, immer ruhiger. Und dann geht es am zweiten Tag extrem über 2000 Meter, sehr stark am Anfang, auch mit sehr vielen körperlichen Anstrengungen. Und dann geht es dann zum Ziehweg rüber Richtung Nebelhorn und dann wird es ganz, ganz ruhig. Wirklich unwahrscheinlich ruhig.
In der Gruppe.
Bis es dann, eine erste Nacht ist noch Tobabo, so was machen wir heute Nacht und so, was können wir anstellen. Eine zweite Nacht ist gar nichts mehr, da brauchst du überhaupt eigentlich noch was sagen. Um 10 ist Licht aus, ist automatisch aus. Ja, da ist die Frage schon nach dem Essen, können wir hoch, aber nicht, weil wir dort oben blöd sind oder irgendwas machen, sondern wir wollen uns ablegen, wir wollen uns hinlegen. Und oder wir spielen noch ein Spiel miteinander, das ist auch spannend. Halt auf so Hütten hat es halt diese ganz klassischen Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Mensch, ärgere dich nicht oder so. Und dann fallen wir irgendwann ins Bett. Und am dritten Tag fängt so die Dankbarkeit an. Das ist ja, ich habe das jetzt geschafft, 3 Tage ohne Handy. Und das ging ohne Problem. Und ja, das war cool. Und das Schönste, eine Schülerin hat über mich gesagt, Herr Weber, ich hätte sie echt erschlagen können. Ja? Also wie Sie gesagt haben, ich darf das Handy nicht mitnehmen. Und jetzt danke, ja, weil 3 Tage kein Stress, das hat die auch so beschreiben können. 3 Tage wollte keiner was von mir, ich konnte einfach mal machen, was ich wollte, ich musste nicht drauf gucken, muss ich jemanden schreiben. Ja, ja. Und dann ist ja immer auch diese Kommunikation, ist er mir gerade böse, wie hat er das gemeint? Das ist ja auch immer dieser inhaltliche Stress, der mit dem Schreiben verbunden ist. Und dann viele einfach, die dann, wir fahren dann immer mit einem Bus raus aus diesem Hintersteiner Tal, weil das ein Naturschutzgebiet ist. Was müssen wir denn eigentlich tun, dass wir jetzt nochmal hochlaufen dürfen? Also wir würden gerne noch bleiben.
Ja. Ah, dass die Schülerinnen und Schüler
genau, dann die sagen, wollen, wenn, weil wollen wir fahren dann an der Einstiegsstelle von der Tour, fahren wir mit diesem Bus vorbei und die versuchen uns eigentlich jedes Jahr davon zu überzeugen, dass wir einfach nochmal jetzt zumindest die eine Hütte machen und die eine Nacht bleiben. Ja, und das ist so, ich glaube, das Zurück zur Natur, das Akzeptieren einfach auch mal, dass gerade nichts ist, dass Ruhe ist, dass ich zur Ruhe kommen darf. Das sind so.
Ich glaube, dass auch die Anstrengung wichtig ist.
Die Anstrengung ist wichtiger.
Dieses an die Grenzen zu kommen oder an die körperliche, dass man das spürt, also dass dir was wehtut.
Dass man den Körper spürt. Die meisten spüren den Körper nicht mehr, ja, in dem sie leben.
Vielleicht ist es falsch gesagt, dass was wehtut, sondern dass du eher dich spürst.
Genau. Ja. Dass ich wieder Atmung spüre. Ja, die ersten, die sind ja total aufgeregt. Wenn wir an dem zweiten Tag, da geht es wirklich 1000 Höhenmeter dann hoch. Herr Weber, ich glaube, mein Herz explodiert, weil diese starke Anstrengung des Herzens.
Nicht vor Freude.
Ja, aber die sind, daran mache ich fest, die haben das noch nie erlebt, ja, dass ein Herz so schlagen kann. Ja. Also was für mich ganz normal ist durch den Sport, dass ein Herz einfach mal voll auf Anschlag geht, das geht dann Richtung Tendenz schon mal erstmal Angst, bis ich sie beruhigt habe und bis das zweite und dritte Erlebnis kommt. Das ist beim ersten Mal, oh. Ja. Und dann haben sie aber festgestellt, jetzt sind wir den ersten Hügel gegangen, ich habe das ja überlebt, das war ja ganz cool, es ist mir ja gar nichts passiert. Und dann kommt das zweite Mal und dann kommt die Erinnerung, ich habe das ja vorhin schon mal gehabt, aber mir ist ja gar nichts passiert. Und schon ist beim zweiten Mal nochmal so dramatisch, aber beim ersten Mal, also einige, würde ich mal sagen, fast ja, boah, ich habe echt, mein Herz, das geht kaputt, hält das mein Herz überhaupt aus, ja. Und davon reden wir von 15-, 16-Jährigen, also die ja kein Problem mit dem Herz haben sollten oder überhaupt das auch haben sollten.
Haben die einen Bezug zum Sport? Oder?
Das ist sowohl als auch. Das ist eine Schulklasse, wie sie durchmischt ist. Wir haben im Schnitt, würde ich sagen, von Jahr zu Jahr immer weniger, die Bezug zum Sport haben. Ja. Einfach zum regelmäßigen Sport. Aber natürlich haben wir da auch, das macht das Spannende an so einer Gruppe, die 15-, 16-Jährigen, die vielleicht ganz erfolgreich Fußball spielen und dann dadurch auch 3-4 Mal die Woche trainieren. Und das macht ja auch eine tolle Gruppendynamik, weil das sind diejenigen, die helfen. Das sind die Helfer. Aber die habe ich noch nie festgelegt, ihr seid die Helfer. Das entwickelt sich von ganz alleine. Die stellen fest, okay, cool, bei mir geht was. das macht dann vielleicht auch Spaß. Oder die sehen das vielleicht, oh, kann ich den Trainer sagen, habe ich voll trainiert und so. Und dann fangen die auf einmal an zu helfen. Dann kommen die ersten, oh, mir tut der Fuß weh oder mir ist der Rucksack zu schwer. Und dann kommt das von ganz allein, komm, ich kann auch, ich mache das jetzt, ich laufe. Dann haben wir welche dabei, die laufen fast, würde ich sagen, die doppelten Höhenmeterzahlen, weil die laufen echt total herzerweichend, die Mädels. Ist es dann meistens einfach so, weil von körperlicher Anatomie oder so, vom schweren Rucksack oder so, dass sie da hilfreich sind, tragen die Rucksäcke hoch und helfen dort, unwahrscheinlich. Ja. Und das Tolle ist ganz einfach, dass viele auch über sich rauswachsen. Wir haben so bestimmte Kulturen, wo einfach ein verschiedenes Bild vorherrscht, wer der Starke und wer der Schwache ist. Da ist es leider einfach noch so, immer die Jungs sind die Stärkeren und die Mädels sind die Schwächeren. Und dann zeigt sich auf einmal vielleicht in so einer Tour, dass die Mädels das vielleicht gar nicht sind, dass sie doch einfach das ziemlich gut können und dass sie doch einfach gut drauf sind. Das ist so ein tolles Erlebnis immer beim Bogenschießen. Also ich unterstelle immer, dass einfach die Mädels die Ruhe mehr mitbringen und dadurch auch durch ihre Ruhe oftmals ein besseres Schussbild haben. Und damit machen die auf einmal Eindruck, ey, guck, die kann ja voll gut schießen, ja, die kriegt das ja voll gut hin. Dann kannst du so Spiele machen, hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht so, vielleicht, ja, die sind ein bisschen ruhiger als ich, ne? Ja, gut, vielleicht liegt es ja daran. Also, ne, dann kannst du so auch so Klischees einfach auch aufarbeiten, abarbeiten, vielleicht auch mal verändern.
Ich habe gerade gelacht, weil Bogenschießen kann ich nicht, weil ich nicht loslassen kann. Der Zeitpunkt, der, ich krieg's irgendwie nicht hin, ja.
Aber das ist das Tolle an der Erlebnispädagogik. Das ist das, warum die Lehrer zugucken sollen und das mit dem Prozesstraining so. Und schon weiß ich, okay, der Schüler kann nicht loslassen oder du weißt es jetzt. Und so wird die Schwäche zur Stärke, weil ab jetzt weiß ich, woran ich, das ist ja ein Ziel, das ich mir vornehmen kann. Okay, was kann ich tun? Und das Gute ist, da bin ich der festen Überzeugung, ich kann es das mit dem Bogenschießen sozusagen schulen. Ich kann dort lernen, loszulassen. Und ich garantiere dir, dass du im Leben Situationen finden wirst, wo du in Zukunft auch loslassen kannst. Da bin ich der festen Überzeugung. Lerne es im Bogenschießen und du wirst es in anderen Situationen auch können.
Deine Vermutung ist dann, dass sie in anderen, also wenn man über die Miriam jetzt redet, dass sie die Miriam in anderen Situationen auch schwer loslassen kann.
Ist das, deine, das weiß ich nicht.
Das ist deine Vermutung.
Das ist eine Unterstellung jetzt, würde ich mal sagen. Ja? Oder eine Hypothese, können wir es im Positiven auch sagen, dass das so ist. Und wenn sie aber jetzt, das muss ich ja gar nicht für sie jetzt festlegen, das feststellen würde, ja, okay, ich habe da Situationen auch im Leben, wo das so ist, bin ich der Überzeugung, kann ich das übers Bogenschießen trainieren, dass ich da meinen Punkt finde oder meinen Ablauf finde, meine Atmung finde, eine Regulierung finde, was tue ich in dem Moment, damit ich loslassen kann, dass ich das mir übertragen kann. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von solchen Trainings in der Natur, dass ich eine Übertragung machen kann, mitnehmen kann ins wirkliche Leben. Also Bogenschießen ist bei uns immer das Thema, ich habe ein Ziel, ich muss fokussiert sein, ich muss mir das vornehmen, ich muss das auch genau vor den Augen haben. Wenn ich das nicht habe, kann ich den Weg dort nicht hingehen. Also wir nehmen das ja auch wirklich, das ist ja immer eine Mischung zwischen Aktion und Seminar bei uns. Ja, und dann ist es wichtig, sich im Kreis hinzusetzen und zu gucken, was ist denn jetzt passiert. Und bei dir wäre jetzt der Punkt, okay, du kannst nicht loslassen. Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Coaching kommen würde, was ich beruflich auch noch bin, würde ich jetzt einfach fragen, gibt es noch Situationen in deinem Leben, wo du das beobachtet hast?
Ja,
und hast du schon irgendwelche Ressourcen oder Kompetenzen, was du in dem Moment machen kannst? Ja? Und wenn sie sagt nein, und dann würde man vielleicht mit dir schießen und sie würde feststellen, okay, ich habe jetzt das verändert. Kannst du dir das vorstellen, in deinem tatsächlichen Leben auch zu verändern? Ja. Denkst du vielleicht, du könntest dann einfacher loslassen? Das ist die Aufgabe. Deswegen nennen wir uns auch eher Prozesstrainer, ja? Weil es ein Prozess ist, den ich dort begleite von der Person.
Und die Schüler lernen jedes Mal oder lernen die, brauchen die besondere Erlebnisse, damit sie was lernen? Oder stellst du fest, dass sie jedes Mal bei jedem Erlebnis oder bei jeder Aktion, die ihr macht, dann jeder Schüler was mitnimmt oder jede Schülerin was mitnimmt?
Also ich finde, du nimmst immer, wenn du erlebst, du nimmst immer was mit, weil jeder Tag ja auch nicht gleich ist. Also das ist schon mal prinzipiell so. Ja, also auch wenn ich zum 10. Mal Bogen schieße, das würde ja auch jeder Sportler sagen, jetzt waren wir wieder beim Leistungssport heute Morgen, Triathlon, auch wenn der, also war spannend, der auch berichtet hat, also auch beim 27., 28., 29. Lauf, du nimmst ja immer Erkenntnisse mit. Jeder Start ist anders, jede Vorbereitung ist anders, es verändert sich ja immer was. Ja? Das ist ja auch das Schöne am Leben. Ich habe mir mal einmal sagen lassen von einem Coach, also die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Also es ist ja immer, es verändert, das ist ja auch das Schöne. Und sonst müssten wir immer sorgen, sonst müssten wir auch Angst vor Corona haben. Weil jetzt wir haben jetzt Corona, es wird sich nie mal wieder verändern. Aber wenn, also ich habe da überhaupt keine Sorge, das wird sich verändern. Ja? Also es wird auch weitergehen, weil das ja auch ein Grundlegend der Natur der Menschen ist. Ja. Und deswegen glaube ich auch immer, dass immer, wenn die Schüler zu uns kommen, dass wenn sie dort was erleben miteinander, sich immer danach was verändern wird. Ob das immer zum Guten ist, das weiß ich natürlich nicht. Und ob das immer große Schritte sind, das mag dahingestellt sein. Aber vielleicht ist es mal ein kleinerer Schritt, beim nächsten Mal ist es ein größerer Schritt. Aber es wird sich immer dadurch was verändern. Und unsere Aufgabe ist es zu erkennen, deswegen ist der Lehrer auch so wichtig, dass man dann später weiterarbeiten kann. Weil ich habe jetzt im Jahr 7, 8 Termine. Da kann ich bedingt Einfluss nehmen, ich kann diese Prozesse voranmachen. Aber dann braucht es auch jemand, der das begleitet. Und würde mir jetzt mal, deswegen ist auch das Spannende, weil wir auch im Kontext der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft hier sitzen. Und ich finde, das ist spannend, ist unsere Netzwerke ja dann auch, dann haben wir einen Schulsozialarbeiter vor Ort. Und jetzt haben wir vielleicht wirklich ein schwerwiegendes Problem. Da kann wirklich eine Person nicht loslassen und klammert sich an bestimmte... Nee, nehmen wir das mal als Beispiel. Ja, gerne mal dich als Person. Aber dann kann ja der Schulsozialarbeiter noch einsteigen, wenn das mitgekriegt hat. Okay, der hat generell im Kontext Schule gerade Probleme und oder... Es gibt ja auch Schulängste, ja, nehmen wir mal dieses Thema an, da können die Kinder nicht von zu Hause loslassen, haben vielleicht Schwierigkeiten in der Schule zu sein, da sind wir wieder bei diesem Thema. Und dann kann aber der Schulsozialarbeiter weitermachen. Aber deswegen ist es ja wichtig, dass wir das so, ich könnte das ja in meinen 7, 8 Terminen nicht alleine lösen. Deswegen dieses Netz, aber dann haben wir das sichtbar gemacht, dann ist das hochgekommen, dann wissen wir, wo die Schwäche vielleicht ist und dann kann vielleicht der Lehrer oder Schulsozialarbeiter über Schuljahr weitermachen und im Austausch mit uns. Das ist das Spannende, finde ich.
Ich finde es schön, diesen Ausdruck des Sichtbarmachens. Das finde ich, zeigt so die ganze Bandbreite, die der eigentlich, die mit der Möglichkeit, mit der Natur und mit der Erlebnispädagogik dann eine Möglichkeit ist, das darzustellen. Das gefällt mir. Ich habe noch mal eine andere Frage. Vorher hast du erzählt, dass die dich Herr Weber genannt haben. Heißt es, die siezen dich dann?
Die Schüler?
Ja.
Das ist eine Diskussion, die führen wir, glaube ich, alle 2 Jahre ungefähr gefühlt neu. Natürlich, ich habe ja angefangen auch im Kinder- und Jugendhaus Ostend in der offenen Arbeit. Ist klar, ist man per Du mit den Jugendlichen und Kindern, die dort reinkommen. Und dann war der Übergang in die Schule damals für mich schon spannend, der Kontext, weil da ist man per Sie mit dem Ganz Lehrer. Klar. Und dann ist es oftmals schwierig für Schüler zu definieren, das ist der Markus und das ist der Herr Müller, der Herr Meier. Ist das jetzt irgendwie auch ein Lehrer? Wir sind kein Lehrer, das sagen wir da zwar auch, wie sollen wir den nennen? Es fängt dann auch so Themen immer an, nenne ich den Lehrer, den ich über Jahre vielleicht kenne, dann einfach wirklich Herr Müller oder ich nenne ihn einfach Hannes, weil er so heißt mit Vornamen und ich ihn auch sonst so anspreche. Und wir haben schon ausprobiert, wo wir per Sie sind und denken, das passt im Kontext mit den Lehrern immer. Dann hatten wir aber das Gefühl, die haben eine andere Nähe zu uns, wenn wir per Du sind, dann stellen wir es wieder um. Dann gab es schon immer ein bisschen Verhaspelung mit dem Lehrer oder der Lehrer fand das nicht so toll, dass wir vielleicht per Du mit denen sind. Wir haben noch nie den wirklichen Schlüssel dafür. Es gibt Argumente dafür und es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Entscheidend, glaube ich, ist aber generell dieses nicht darüber, über das Du und Sie, wie wir miteinander umgehen. Das entscheidet darüber nicht. Also es geht ja sehr viel um Respekt auch immer in diesen Trainings und welche Wahrnehmung habe ich von der anderen Person, wie wichtig ist die andere Person, das ist so die Definition auch. Also Respekt hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun und den Herrn Weber kann ich genauso blöd finden wie den Markus und kann mich dort fehlverhalten. Und dann ist es ein gesellschaftliches Bild. Ich denke, wir befinden uns auch genau dazwischen. Wir sind eine Gesellschaft, die sich gerade zwischen Sie und Du in vielen Themen bewegt. Und das spiegelt sich da manchmal auch wieder. Ja, wir wollen einerseits in vielen Bereichen eine Du-Gesellschaft sein, sind aber geschichtlich über Jahrzehnte in Sie geprägt. Und ich weiß auch gar nicht so genau, wo es hingeht. Aber ich finde es gerade dieses zwischen den Stühlen finde ich anstrengend. Ja. Aber es geht nicht anders, glaube ich. Also wir können den Schalter nicht einfach umstellen, jetzt sind wir alle per Du, das wird nicht funktionieren.
Gibt es so ein Erlebnis, wo du mit einem jugendlichen Menschen hattest, der das für dich so prägend ist oder dass du das so heraussticht aus dieser ganzen, aus diesen ganzen Erlebnissen, die du mit den Jugendlichen und jungen Menschen hast?
Ich habe vorhin von unserem Philipp gesprochen, wir sind gestartet Februar 2007 mit Move and Do dann offiziell und seitdem war der Schüler an der Hochschule damals. in Untertürkheim. Und der ist uns geblieben heute als Ehrenamtlicher, also der ist kein Angestellter, deswegen nicht Mitarbeiter. Ehrenamtlich finde ich immer so eine Sache. Für mich ist er ein vollwertiger Mitarbeiter, einfach von der Wertigkeit her, von dem, was er leistet und was er machen kann, welche Aufgaben er übernehmen kann. Da steht er im Endeffekt uns kaum was nach. Und man muss ja auch sehen, von welchem Bildungsweg er kommt, ja, von damals benannt noch. Hieß es noch Sonderschule? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, damals hieß es noch Sonderschule sogar. Ja. Der Titel sagt dann vieles, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und da, der zeigt schon auf, was möglich ist. Also auch wenn man die Geschichte dahinter sieht, die ich weiß, wo er herkommt, was er erlebt hat und wie man sich doch entwickeln kann, wenn man passt. Also ich glaube, wie er es beschrieben hat, weil ich das erlebt habe, gebe ich das heute weiter. Also bei ihm geht es schon einfach viel über. Und bei ihm geht es sehr auch über den Körper. Ich würde auch immer sagen, wir haben einen Film mit ihm zusammen gedreht, der in Berlin gezeigt worden ist, auf einer Laureus-Gala, der dann auch sehr viel gezeigt hat, der Film, wie er über den Sport, gerade über das körperliche Fühlen sich auch entwickelt hat und zu sich gefunden hat und erkannt hat, was wichtig ist, den Körper zu spüren. Das ist schon eine bewegende Geschichte. Das ist aber sehr selten, also dass man das so mitbekommt. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir diese Geschichten öfters haben, ja, aber die laufen dann einfach parallel voneinander. Wir gehen unseren Weg, man hat keinen Kontakt einfach mehr. Aber dass der Kontakt so bleibt, dass wir heute einfach noch Kontakt haben oder austauschen, das ist selten.
Wie kommt Laureus oder wie kommt das da zustande? Dass ihr da auf einer Laureus-Skala wart. Und also was ist Laureus auch? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Laureus ist von zwei Partnern ins Leben gerufene Stiftung, einmal von Mercedes-Benz und von Richmond. Die haben das Anfang 2000 zusammengerufen und das war ja damals dieser Ausspruch von Nelson Mandela, der in dem Rahmen von der Laureus-Veranstaltung gesagt hat, dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern. Und so sind sie dann auch angetreten mit der vollen Überzeugung, dass wenn sie Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen, so wie wir es eben anhand von Philipp auch beschrieben haben, der wirklich in einer schwierigen Lebenssituation war, aber auch viel unsere Schüler, muss ja einfach schon sagen, wir sind schon in Stadtteilen oder in Schulklassen unterwegs, wo es eher zu Schwierigkeiten kommt, sonst würde man uns wahrscheinlich auch nicht rufen, dass man mit Hilfe des Sportes schon einfach mit dieser Körpererfahrung, was wir vorhin alles gesprochen haben, schon Veränderungen hervorrufen können. Und so haben die sich entschieden, den Projekte oder Programme aus dem Sport zu fördern. Und damals, wie ich meine Arbeit geschrieben habe, ging es natürlich dann irgendwann darum, wie finanzieren wir das? Und dann gab es einen Zufall, dass beim damaligen Bereichsleiter, damals hieß es noch Regionalleitung, eine Praktikantin von der Laureus-Stiftung sozusagen vorgesprochen hat, sie sind gerade auf der Suche nach sozialen Projekten in der Stadt. Sie würden gerne Sachen fördern. Und da hat man das dann damals, weil der Bereichsleiter, nenne ich es jetzt mal, dass wir auf der Ebene bleiben, wie wir es jetzt haben, gesagt hat, ich habe da gerade jemanden, der eine Arbeit schreibt, das gibt eine neue soziale Sache, die wir umtreiben. Das kann ich euch mal vorstellen. Und da hat aber der letzte Verknüpfungspunkt gefehlt tatsächlich. Wir haben da nichts mehr gehört und haben uns gefragt, wieso. Denen hat den Sport gefehlt. Ne? Für die war mir klar, Jugendhilfe gewesen. Und so kam dann unser Kooperationspartner, der Sportkreis, mit dem wir ja über Jahre schon zusammenarbeiten, jetzt ins Spiel, wo wir dann über die angefragt haben. Und so wurde dann die Dreierkonstellation auch draus. Ne? Mit Jugendhausgesellschaft, Sportkreis und mit der Laureus-Stiftung. Das bis heute noch existiert und ich finde, das kann sich tatsächlich jetzt in 14 Jahren, wir sind im 15. Jahr auch echt sehen lassen. Also ist eine lange Zusammenarbeit. Hat man nicht oft. Das muss man auch einfach mal so sagen.
Ja, also geht tatsächlich weit über ein Projekt.
Geht weit über ein Projekt raus und ja. Kooperationen sind ja auch nicht immer einfach oder es gibt ja auch verschiedene Interessen, die man einfach hat. Und ich finde aber, wenn man das 15 Jahre zufriedenstellend hinkriegt und immer noch mit einem guten Ergebnis, also sprich für mich ist das Ergebnis, dass die Schüler Lust drauf haben auf dieses Programm und dass Schulen das Programm anfragen, weil sie es haben wollen, finde ich, haben wir immer noch ein gutes Ergebnis und ich finde, das kann man dann auch einfach mal so stehen lassen nach 15 Jahren.
Das ist richtig. Kann man so stehen lassen.
Ja.
Würden wir dann auch heute hier so stehen lassen?
Lassen wir so stehen, oder?
Ist gut.
Vielen Dank, dass du uns über die dein Leben eigentlich erzählt hast oder über dein Arbeitsleben, was du machst und wie du es machst und was dich daran begeistert, fand ich sehr interessant heute. Vielen Dank dafür.
Gerne.